dann stehst du da 3 Minuten und er zieht sich in Ruhe um und 3 Minuten Stille vor den Investoren, das ist ja echt unangenehm. Aber das sind finanzstarke Menschen, aber es sind halt Menschen und die sind völlig normal. Also so wie wir uns unterhalten, kann man sich mit denen auch unterhalten. Ich habe mir dann immer vorgestellt, das sind irgendwelche abgefahrenen Leute irgendwie eine Ebene drüber, so ungefähr. Aber das ist überhaupt nicht so. Also es sind ganz normale Menschen wie du und ich und das entspannt dann schon.
Wer hat Angst vor der Höhle der Löwen? Hannes Miro jedenfalls nicht. Der Rostocker stellte Anfang des Jahres in der VOX-Sendung Die Höhle der Löwen sein Unternehmen Pantagrip und seine rutschfesten Schienbeinschoner vor. Seine Innovation stieß bei den Investoren auf großes Interesse. Ein Löwe packte blitzschnell zu und investierte 120.000 Euro in das Startup. Ein Meilenstein für Hannes und seine Firma Pantagrip. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 26. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal Hannes Miro wieder getroffen. Den Unternehmer aus Rostock hatte ich ja schon im vergangenen Jahr interviewt. Seitdem ist mit seinem Startup Pantagrip viel passiert. Hannes ergatterte mit Löwe Nils Glagau nicht nur einen starken Investor, sondern entwickelte sein Produkt weiter und brachte die Schienbeinschoner erfolgreich auf den Markt. Wie der Deal in der Höhle der Löwen zustande kam, warum Hannes fast ausschließlich in Mecklenburg-Vorpommern fertigen lässt und welche innovativen Ideen er noch in der Pipeline hat, erzählt der Gründer im Wellenrauschen-Podcast Nummer 26. Der heutige Podcast wird präsentiert von Pantagrip, dem innovativen Schienbeinschoner made in Mecklenburg-Vorpommern. Hannes Miro heute im Wellenrauschen-Podcast. Ja, liebe Hörer, wer sich wundert, den Hannes hatten wir natürlich schon im vergangenen Jahr als einer der ersten, muss man ja sagen, bei Wellenrauschen. Und du bist der erste Hannes, welch Ehre, der jetzt zum zweiten Mal bei uns zu Gast ist. Und das hat natürlich auch einen guten Grund, weil wir gerne oder ich gerne wissen will, wie es bei dir weitergegangen ist. Und seit unserem letzten Podcast ist mehr als ein Jahr vergangen. Ich glaube, wir haben im Juli 2019 aufgenommen. Sag erstmal ganz allgemein, wie ist es dir seitdem so ergangen? Natürlich auch mit deiner Firma Pantagrip und was ist so passiert?
Ja, danke Olli, dass ich hier sein darf. Ist mir auch eine Ehre, der zweite überhaupt zum ersten Mal zu sein. Wie ist es mir ergangen? Da könnte ich jetzt 1,5 Stunden Monolog halten. Aber es ist gut ergangen. Also der Start ist geglückt, um es kurz zu fassen. Nachdem wir das letzte Mal den Podcast aufgenommen haben, ging es ja dann in die Vorbereitung. Da durfte ich ja noch nicht darüber sprechen, dass mit der Höhle der Löwen da was im Busch war. Du hattest ja danach sogar noch gemutmaßt und hattest gesagt, naja, du wolltest vielleicht noch die Frage stellen, ob das nicht vielleicht eine Option ist, kann ich mich erinnern. Und naja, aber das wäre wohl zu naheliegend gewesen und ich musste mir ein bisschen auf die Zunge beißen, da nichts zu sagen. Also da war es schon im Grunde die Vorbereitungszeit zur Sendung. Genau. Da ist dann alles, sind alle Wege zusammengelaufen. Also alles musste dann zur Ausstrahlung stehen und funktionieren. Und das hat dann auch funktioniert und es funktioniert bis heute. Von daher.
Ja, sehr schön. Vielleicht wenn wir nochmal einen Step zurück machen. Du hast es gerade angesprochen, als wir gesprochen hatten, war das ja schon sozusagen in der Pipeline. Vielleicht erstmal die grundsätzliche Frage, wie du auf die Idee gekommen bist, dich dort zu bewerben, weil ich könnte mir vorstellen, viele Gründer hätten schlichtweg auch nicht den Mut, sich dort zu bewerben und schon gar nicht dann tatsächlich in der Show aufzutreten. War das für dich von Anfang an eine Option zu sagen, klar, ich probiere das?
Das war eigentlich schon länger eine Option, ja. Also so viel Mut gehört da jetzt auch nicht dazu. Da muss man ein Online-Formular ausfüllen und dann melden sich da die Jungs und Mädels von VOX bzw. Sony. Und entweder melden sie sich oder nicht. Also, weil es war mir auch irgendwie klar, dass es eine Unterhaltungssendung ist. Und wenn man sich da ziemlich dämlich anstellt, dass man dann auch auf den Deckel kriegt und im Unterhaltungszusammenhang dann auch mal durch den Kakao gezogen wird. Von daher war es mir dann schon relativ wichtig, dass ich dann auch eine Idee und ein Produkt vorstelle, was dann auch mit relativ großer Wahrscheinlichkeit dorthin eingeladen wird, weil es eben eine Aussicht auf Erfolg hat und nicht eine Aussicht auf lächerlich gemacht werden hat. Und das war dann zu dem Zeitpunkt war das der Fall, dass ich dieses Gefühl hatte. Das war die Jahre vorher nicht so. Und dann war es, glaube ich, relativ gefahrlos möglich dann.
Du warst dir sozusagen sicher deshalb, weil dein Produkt ja schlichtweg bis zu dem Zeitpunkt schon eine gewisse Marktreife hatte.
Genau. Es hatte zum einen die Marktreife und es war ein Produkt, was sich um den Fußball dreht. Da kann man ja sich auch relativ sicher sein, dass da ja die Leute einfach auf einer relativ breiten Ebene interessiert dran sind. An Fußball generell ist ja immer so ein bisschen der Catcher. Und es ist ein Produkt, was ein Problem löst und zu dem Zeitpunkt gelöst hat. Und ich mir gut vorstellen konnte, dass es deswegen dort vorgestellt werden sollte.
Genau, vielleicht nochmal zur Erklärung für unsere Hörer, die jetzt die erste Folge mit Hannes nicht sich angehört haben. Hannes hat mit seiner Firma Pentagrip einen rutschfesten Schienbeinschoner entwickelt für Fußballer. Erklär nochmal die Innovation von Pentagrip.
Die Innovation liegt darin, dass in erster Linie auf der Außenfläche von dem Schienbeinschoner, da sind eine ganze Menge, ich nenne sie immer Pantherzähne, das sind so kleine Vorsprünge. Und die setzen sich in das Gewebe, in das Gewirk von dem Sleeve, also von dem Stutzen, den man üblicherweise über dem Schoner trägt. Und das verhakt sich und dadurch verrutscht es nicht mehr. Und dann hat das Produkt noch weitere Eigenschaften, also dass es besonders ergonomisch ist, dass es relativ dünn geschnitten ist. Und dass auf Details, sag ich mal, Wert gelegt wurde. Sodass es rundum eigentlich ein Problemlöser ist und kein Problembringer, was Schienbeinschoner bisher einfach eigentlich waren.
Genau, weil sie gestört haben, weil sie verrutscht sind und im Wettkampf, im Zweikampf und vielleicht die Fußballer in ihrem Bewegungsradius auch ein Stück weit eingegrenzt haben. Bevor du in die Höhle der Löwen bist, wie sah denn da deine Unternehmenssituation aus? Als wir gesprochen haben, warst du ja teilweise auch noch in der Entwicklungsphase bzw. in der Launchphase, also sprich Seite ging online, Produkt ging auf den Markt. Wie war da so in der Anfangszeit zumindest so die Resonanz gewesen?
Also das Produkt selbst wollte ich zu dem Zeitpunkt ungefähr auf den Markt bringen, als wir gesprochen haben. Es hat dann noch Monate gedauert, das war dann am Ende ein halbes Jahr später. Zum Glück eine Punktlandung und hat dann auch gut funktioniert. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, da war gerade die GmbH in der Gründung. Da war es im Aufbau, sage ich mal. Ich hatte das fertige Produkt schon im Kopf, aber es war noch nicht fertig. Und hat dann auch sich nochmal 180 Grad gedreht von der technischen Umsetzung her. Und hat ein bisschen länger gedauert.
Was im Endeffekt im Nachhinein jetzt gesehen vielleicht auch gut war, sich dann doch mehr Zeit zu lassen. Ich glaube, das Learning hast du mitgenommen. Dann vielleicht auch aus den Gesprächen mit den mit dem Investor, aber eben vielleicht auch mit Leuten, die sich auch gut auskennen, generell was Vermarktung betrifft. Erzähl mal nochmal jetzt, wenn wir auf die Höhle der Löwen kommen, Stichwort Auswahlverfahren. Gab es denn nochmal ein strengeres Auswahlverfahren oder haben die dich dann angerufen, wie du sagst, die Jungs von Vox und Sony und gesagt, du bist jetzt hier dabei, oder gab es nochmal dann einfach längere Gespräche vor Ort, ehe du dann überhaupt in die Höhle der Löwen durftest?
Das war eigentlich relativ locker per Telefon im Vorfeld. Also es war so, dass ich, glaube ich, Mitte Dezember 2018 hatte ich dann diese Bewerbung abgeschickt und dann kam, also es war eine ganze Menge Arbeit, dann diese Bewerbung zu machen und sollte natürlich auch ein Produkt da sein, was so funktioniert, wie ich es dann in der Bewerbung beschreibe, mit Homepage bauen und mit dem der Marke überhaupt erstmal zu entwickeln und so weiter. Das im Vorfeld war relativ stressig, weil es mir erst Mitte November wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass dieses Produkt in dieser Ausführung eine Lösung sein könnte und dann alles aufzubauen und so weiter und dann Mitte Dezember die Bewerbung abzuschicken, war schon ein bisschen stressig, würde ich sagen, arbeitsintensiv der Monat. Aber dann innerhalb von einer Viertelstunde nach dem Abschicken kam dann die Rückmeldung von Sony, die dann angerufen haben und meinten, sie hätten das durchgelesen und finden das super, wo ich eigentlich dachte, das dauert jetzt ein paar Wochen und die werden das über Weihnachten erstmal da auf dem Schreibtisch liegen haben, aber das war leider nicht so. sondern die wollten dann auch wirklich Muster haben, die ich dann natürlich auch über Weihnachten bauen musste und so. Aber es war per Telefon. Und dann wurde ich eingeladen. Wir haben vorher noch 2, 3 Videotelefonate geführt. Und dann, dass ich aber die Verantwortlichen und die Investoren und so gesehen habe, das war wirklich erst dann vor Ort, im glaub Februar war es, zum ersten Mal.
Die Aufzeichnung hat dann im Februar stattgefunden, direkt. In Berlin?
In Köln.
In Köln, okay. Da lag ich jetzt falsch, okay. Ja, inwieweit hast du dich denn auf den Pitch selbst? Weil das ist für mich immer so das, was zumindest im Fernsehen so rüberkommt. Manche sind dazu geboren mit Sicherheit, andere müssen sich da erst groß vorbereiten. Dich habe ich so kennengelernt, dass du auch da gar keine Sorgen, Probleme mit hast. Musstest du dich großartig auf deinen Pitch vorbereiten?
Ja, ich hab einen Vorschlag geschickt. Also es gibt da einen Mitarbeiter da in der Redaktion, der halt genau dafür verantwortlich ist, die Pitches zu besprechen und wie macht man es und wie kann man den Investor noch mit einbeziehen oder wie kann man dieses Schmankerl noch bringen. Also es ist natürlich, wie gesagt, es ist eine Unterhaltungssendung und dieser Pitch soll natürlich veranschaulichend sein, der soll die Leute irgendwie im besten Fall emotional berühren, dass man den Zuschauer einfach irgendwie abholt, wie man so schön sagt. Und deswegen wird das natürlich dann auch nicht nur den Gründern zu 100% überlassen, nach dem Motto, mach mal dein Ding, sondern man hat natürlich seine Vorstellung, ich hatte auch meine Vorstellung, habe dann einen Vorschlag gebracht und dann haben wir darüber gesprochen und der Mitarbeiter hatte mir dann Vorschläge gemacht, wie man es noch anpassen könnte und die das sind natürlich absolute Profis und die Vorschläge waren super, sodass ich da auch sehr empfänglich für war, das dann abzuändern. Und dann am Ende haben wir den Pitch natürlich relativ stark noch bearbeitet insgesamt. Aber das war super, also ich fand das Ergebnis gut.
Dann ging es los im Februar nach Köln. Bist du allein hingefahren oder hast du noch irgendwie Familie mitgenommen?
Ich bin da alleine im Transporter hingefahren, ja, mit dem ganzen Kram für die Bühne. Das kann man ja dann entweder selbst mitbringen oder man lässt es da vor Ort fertigen.
Ach so, das hast du dann sozusagen dein Setting noch selbst mitgebracht?
Ja, das habe ich hier in der Werkstatt gebaut und noch da stand so eine schwarze Pantherfigur, die jetzt hier hinter mir steht, die ich noch besorgt habe und schwarz lackiert habe und so weiter. Also das war alles handmade, ja.
Cool, also gar nicht so durchgestylt, wie man sich das vielleicht immer vorstellt. Gibt es vielleicht auch bei anderen Gründern, aber bei dir, du hast das Ganze alles selber wie immer auf die Beine gestellt.
Ja, das kann man auch machen lassen. Ne? Man kann sagen, ich habe da keine Zeit für oder ihr könnt das besser oder so, aber ich habe da ja meinen eigenen Kopf. Und natürlich auch wieder in Absprache. Ne? Also ich habe dann meine Vorschläge geschickt und dann haben die Mitarbeiter mir Tipps gegeben, haben gesagt, hier schwarz auf schwarz, das sieht man schlecht im Fernsehen. Also das Corporate Design ist ja so schwarz glänzend und schwarz matt, dass man damit so ein bisschen spielt. Und dann wollte ich zum Beispiel das Logo schwarz glänzend auf einer schwarz matten Fläche platzieren und dann habe ich den Tipp gekriegt, das sieht man im Fernsehen genau gar nicht. Dann habe ich es natürlich nochmal angepasst. Ja, aber ja, genau, also das war selbst gemacht und dann auch selbst präsentiert, ja.
Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von Pantagrip, dem innovativen Schienbeinschoner made in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe die Schützer vor einigen Wochen mal bei meinen Freizeitkickern in der Halle ausprobiert und war echt verblüfft, wie sie funktionieren. Du legst die Schoner im Prinzip nur um deine Schienbeine rum, ziehst die Stutzen oder mitgelieferten Strümpfe drüber und bist ohne Klettband oder Tape sofort spielbereit. Auf dem Feld habe ich die Schützer so gut wie gar nicht gespürt. Sie sind leicht, rutschen nicht wie herkömmliche Schoner weg und halten jedem Zweikampf stand. Also ich war von den Pantagrip Schienbeinschonern echt begeistert. Probiert sie selbst mal aus, sie sind bestellbar unter shop.pantagrip.de.
Sehr schön. Und dann bist du am Tag X dort in Köln angekommen, an den Studios. Dann ging es los. Beschreib mal ein bisschen, wie das dann ablief. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich dann den Leuten, die man nur aus dem Fernsehen kennt, dann persönlich begegnet, die natürlich mit Sicherheit auch alle mega freundlich sind. Aber ist dir da nicht schon dann ein bisschen die Düse gegangen ab da?
Ja, die Düse ist mir pausenlos gegangen, seit Monaten eigentlich. Also da vor Ort, ja, man kommt da an und das ist eine ganz unscheinbare Halle eigentlich auf einem großen Studiogelände. Und dann spaziert man da rein und wird freundlich empfangen, kommt in so einen Raum, wo man sich dann aufhalten kann. Und dann ist da ein Buffet aufgebaut und man fühlt sich wie Gott in Frankreich. Und wenn man dann da über die Flure spaziert, dann kann man aus der Ferne dann schon mal einen Investor sehen, aber da wird schon darauf geachtet, dass man sich da nicht vorher abspricht. Oder die sollen natürlich, also man soll sich schon quasi ein bisschen distanziert von denen halten, räumlich. Mhm. Weil es auch nicht gewünscht ist, dass deren Team dann irgendwie anfängt zu recherchieren, wer ist man, wenn man da schon irgendwie Klamotten anhat. Darauf wird streng geachtet. Also man darf dann keine Klamotten anhaben mit einem Logo drauf von der Firma.
Also ist das ja doch alles ziemlich oder relativ geheim, wird das gehalten, dass die Investoren tatsächlich dich dann zum ersten Mal sehen. Nicht, dass ich das in Zweifel gezogen hätte, aber wie du ja selber gesagt hast, ist eine Show. Man weiß, oder das habe ich mich als Zuseher immer gefragt, inwieweit denn da eine Abschirmung passiert. Also du bist da jetzt vielleicht nicht wie im Gefängnis, aber es wird schon drauf geachtet.
Genau, ja, im Gefängnis absolut nicht. Das ist ja eine Riesenhalle. Ne? Wenn die eine Hälfte dann für die Aufzeichnung abgeriegelt ist, mehr oder weniger mit Tüchern abgehangen, und die andere Seite ist dann für alle anderen da, dann ist das relativ weit weg von Gefängnis. Aber es ist schon authentisch, ja, also man geht da rein und die Investoren sehen einen dann in der Regel auch zum ersten Mal, also die können sich darauf nicht vorbereiten. Man selbst kann sich natürlich vorbereiten, aber in dem Moment, wo man durch dieses Tor geht und vor den Investoren steht, ist es praktisch eine Situation, auf die man, wo man auf sich selbst angewiesen ist. Also da wird niemandem reingequatscht oder so, da kommen keine Anweisungen, jetzt zieh nochmal das Gesicht oder mach nochmal den blöden Satz oder so, sondern dann spricht man in der Regel relativ lange, macht erst den Pitch, dann kommt ein Gespräch, das dauert normalerweise 1,5 Stunden, bei mir ging es wesentlich schneller, und dann wird das am Ende zusammengeschnitten. Ja, aber das ist komplett authentisch, ja.
Okay, also höre ich raus, den Pitch hast du dann quasi komplett so durchgezogen, wie man ihn in etwa dann auch im Fernsehen sieht. Wie lange hast du da gesprochen? So 8 Minuten, 10 Minuten oder noch länger?
Ich glaube, das waren 5 Minuten oder so. Also er wurde auch zweimal unterbrochen. Einmal von mir selbst, weil ich einen Hänger hatte, der dann freundlicherweise rausgeschnitten wurde. Und dann hat sich ja die Situation, also das war ja so, dass der Nils Glagau dann die Schuhe auch anprobiert hat und vorne so ein bisschen präsentiert hat und wir darüber gesprochen haben. Das war dann, stand so nicht im Drehbuch. Na, also das, okay. Dass er die anprobiert schon.
Sehr spontan dann doch, finde ich gut, ja.
Ja, da kam dann ein Gespräch zustande mit den anderen Investoren und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt und dann musste ich quasi den restlichen Pitch dann hinten ranhängen, dadurch hat sich es ein bisschen gezogen, aber ich glaube, wenn man es schneidet.
Der Zuschauer merkt es dann oder soll es ja auch nicht merken, es soll ja dann auch, muss ja auch auf die Sendezeit passen oder zugeschnitten sein. Und das heißt, als der Nils Glagau dann nach vorne gekommen ist und die Schoner anprobiert hat, weil er vielleicht früher selber auch mal gekickt hat, hast du da auch schon gemerkt, dass da ja schon ein bisschen mehr Interesse vorhanden sein könnte bei ihm?
Nee. Nee, er hat ja schon ein Pokerface.
Ja.
Also das habe ich bis zuletzt eigentlich nicht gemerkt, bis er dann sein Angebot gemacht hat. Aber als er es anprobiert hat, er macht ja öfter mal einen lockeren Spruch, das hätte ich mir jetzt nicht zugetraut, dass ich das hätte werten können.
Ja, und in dem Moment ist man ja auch vielleicht auch aufgeregt nach wie vor und bei sich und muss erstmal, ja, ich wollte gerade sagen, um das erstmal alles auf die Reihe zu bekommen, aber so eine Situation wie das Anprobieren, das merkt man als Zuschauer sehr stark, das entspannt einen dann vielleicht auch selbst, ne? Weil man kann das Produkt direkt erklären und dann ist man vielleicht auch selber ein bisschen relaxter, ne?
Total, ja, als er da hinter der Wand verschwunden ist, um sich das anzulegen, und in diesem geschmackvollen roten Dress dann wieder vorkam, war er von Trikot bis zu den Schuhen, glaube ich, sogar komplett rot, was schon ein bisschen eigenartig aussah oder witzig. Aber in der Zeit, das war ja, also dass er das anzieht da hinter der Wand, das war ja geplant und das war dann vorher schon so eine Situation, von der ich dachte, boah, dann stehst du da 3 Minuten und er zieht sich in Ruhe um und 3 Minuten Stille vor den Investoren, das ist ja echt unangenehm. Aber das sind ja völlig, also das sind finanzstarke Menschen, aber es sind halt Menschen und die sind völlig normal. Also so wie wir uns unterhalten, kann man sich mit denen auch unterhalten. Man stellt sich, oder ich habe mir dann immer vorgestellt, das sind irgendwelche abgefahrenen Leute irgendwie eine Ebene drüber, so ungefähr. Aber das ist überhaupt nicht so. Also es sind ganz normale Menschen wie du und ich und wir haben uns unterhalten. Und
Smalltalk, ganz ja, normal.
Ja, also nicht mal so irgendwie unangenehmer Smalltalk über das Wetter, sondern es war ein ganz normales Gespräch. Und das entspannt dann schon.
Ne? Ja, und dann ist man relaxed und dann ging es in welcher Choreografie auch immer dann weiter. Der Nils hat das anprobiert, dann hast du deinen Pitch später dann auch beendet. Und dann kommen sicherlich Zwischenfragen der Investoren. Da habe ich die Erinnerung, da warst du eigentlich auch recht sicher, ne? Die Nachfragen ja, zu beantworten.
Ja, ich glaube, ja, das ging.
Das war okay. Und dann kam plötzlich der Moment, in dem der Investor Nils Glagau regelrecht vorprescht und dir relativ plötzlich ein Angebot, so war es dann jedenfalls in der Außendarstellung im Fernsehen, macht, wo die anderen Investoren aufhorchten und sagte, ja, ich mache dir das Angebot jetzt hier, ich finde dich als Typen gut, ich finde dein Produkt gut, dein Unternehmen gut und mit der Prämisse, du nimmst das jetzt hier an oder ich bin danach raus. Ja, was ist dir da an den Kopf geschossen in dem Moment?
Scheiße. Ja, super und auch scheiße. Also eigentlich war für mich in dem Moment schon klar, das nehme ich an. Er hat ja genau das geboten, was ich wollte.
Erklär nochmal bitte, wie viel das Invest bedeutete.
Das waren 120.000 Euro für 25%. Und das war, ja, genau das hat er geboten. Und er war ja mein Wunschinvestor. Das, von daher war für mich klar, mache ich. Es war nur so eine Situation, mit der ich zum einen nicht gerechnet hatte und wo ich auch meine eigene Eitelkeit ein bisschen zurückstecken musste. Ne, weil dann die Pistole auf die Brust gesetzt zu bekommen, bildlich gesprochen, ist keine Begegnung auf Augenhöhe in der Wahrnehmung dann. Und da, deswegen habe ich schon ein bisschen geschluckt. Und das, was in der Situation auch für mich schwierig zu verarbeiten war, war, dass ich in der Zeit vorher, als sich die Situation, die möglichen Szenarien durchgespielt hat mit meiner Frau, wir auch genau darüber gesprochen hatten. Und das hatte ja vorher mehrere Investoren schon mal versucht auf diese Art und Weise. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es schon mal erfolgreich war, diese Strategie. Aber für mich stand vorher fest, bei mir wird es auch nicht erfolgreich sein, weil sowas lasse ich mit mir nicht machen. Ja, also die Pistole auf die Brust dann.
So bist du aber übrigens, entschuldige, auch im Fernsehen auch rübergekommen, dass du da durchaus selbstbewusst rangegangen bist und lieber auch nochmal, weil da musste ich so schmunzeln, weil ich dich nämlich vorher schon kannte, dass du eigentlich auch ein selbstbewusster Typ bist, der auch seinen eigenen Kopf hat und sagt, ey nee, dann mache ich das nicht.
Ja, es ist ja schön, wenn es so rüberkam, aber es war doch schon verunsichernd. Ja. Und naja, aber dann war das natürlich diese Situation, genau das geboten, was ich wollte, auch noch der Typ, den ich wollte, aber unter diesen Umständen. Und da musste ich natürlich irgendwie versuchen, da mit erhobenem Kopf aus der Situation zu kommen und dachte, mit einer kecken Nachfrage wird das vielleicht einigermaßen funktionieren. Ja, dann ist es offensichtlich ja so rübergekommen, dann freut mich das. Aber ja, die Tage später habe ich dann auch noch mal hin und her überlegt, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Man verarbeitet das ja noch ein bisschen länger. Aber inzwischen bin ich da total von überzeugt. Also er ist ein super Typ und die Zusammenarbeit ist super. Und es macht Spaß. Von daher ist alles gut gelaufen. War vielleicht auch gut für die Unterhaltung.
Ich wollte gerade fragen, es ist ja, du hast es selber jetzt mehrfach gesagt, ja irgendwo eine Show, für die Leute, die es vielleicht auch nicht so kennen, Shark Tank ist ja sozusagen einer der Vorbilder sozusagen für die Höhle der Löwen in den USA und wenn ich mir Shark Tank im Fernsehen angucke, also die synchronisierte Fassung, dann kommt das auf mich immer sehr eben amerikanisch sehr negativ oder beziehungsweise forsch, so wie die dort agieren. Da sind ja unsere deutschen Höhle der Löwen-Investoren eher noch sanft wie Lämmer. Und das hat aber was mit der deutschen Kultur, glaube ich, auch zu tun, dass man da einfach anders miteinander umgeht. Aber um da nochmal nachzufragen, es wirkte ja dann schon, also für mich als Zuschauer, schon ein bisschen wie vor den Kopf gestoßen. Und du hast es eben auch gesagt, du begegnest den Leuten, wenn man einen Deal macht und du irgendwo mit Investoren im Gespräch bist, woanders, also nicht in der Höhle der Löwen, auf Augenhöhe sollte das eigentlich passieren. Natürlich willst du was von denen und nicht zu wenig. Du willst von dem eine große Investmentsumme anvertrauen, aber dann sollte das ja eigentlich ein Gespräch auf Augenhöhe sein und nicht entweder du entscheidest dich oder du gehst.
Ja, das stimmt. Also ich möchte natürlich viel von denen, aber trotzdem ist es ja am Ende ein Deal. Und ein Deal lebt ja davon, dass er auch einen Gegenwert hat. Also sie wollen ja auch viel von mir. Und das Unternehmen und das Produkt und die Marke sind dann offensichtlich diesen Gegenwert, diesen finanziellen Gegenwert des Investments wert, wenn sie daran interessiert sind. Von daher ist es ja schon eine Begegnung auf Augenhöhe, und es war eigentlich immer eine Begegnung auf Augenhöhe, außer vielleicht in dieser Situation, zumindest in meiner Wahrnehmung. Von ihm war es ja, ich habe mit ihm später auch nochmal drüber geredet, was ihm in dieser Situation wohl durch den Kopf gegangen ist, und hat er mir schon glaubhaft gemacht, dass es eben keine Situation war, in der er mich irgendwie unterbuttern wollte, und das nehme ich ihm auch ab. Das ist ja auch für Investoren, die da sitzen, auch nach wie vor eine Drucksituation. Also sie haben ja dann auch andere Investoren links und rechts von sich, die auch daran interessiert sein könnten. Und auch das sind Menschen, und die, wenn die dann die Idee haben, das irgendwie interessant zu finden und das vielleicht machen zu wollen, dann müssen die sich ja auch überlegen, wie sie da vorankommen. Und das ist ja durchaus legitim. Also ich kann ihm ja da überhaupt keinen Vorwurf machen. Also er kann das ja gestalten, wie er möchte. Und ob er mir das Angebot unlimitiert macht oder nur für die nächsten 10 Sekunden, es geht ja um eine Menge Geld. Und wenn das seine Vorstellung ist, dann kann ich mir überlegen, ob ich darauf eingehe oder nicht. Also da sehe ich keinen Grund, da irgendwie eingeschnappt zu sein.
Das war jetzt auch nochmal meine Nachfrage, ob ihr nochmal im Nachhinein drüber geredet habt, und das habt ihr, und da hat er vielleicht auch nochmal so einfach seine Sicht, und das ist, glaube ich, wichtig, dass ihr danach in ein vernünftiges Gespräch kommt. Erzähl mal, wie ging es denn danach weiter? Oftmals ist es ja so, dass die Investoren selber Inhaber von großen Firmen sind, eine Menge Firmen haben, wo sie investieren, und natürlich dann einen großen Mitarbeiterstab. Bist du mit dem Nils dann eng in Kontakt geblieben, oder gab es eine Vermittlung quasi an einen seiner Mitarbeiter? Wie ging es danach weiter?
Beides, ja. Also wir haben uns jetzt nicht danach einen Termin ausgemacht, um dieses traumatische Ereignis nochmal aufzuarbeiten, sondern das war eigentlich nur, dass wir dann uns nach der Aufzeichnung getroffen haben und ich dann gefragt habe, was denn das für eine Aktion gerade war. Und dann hat er mir das kurz erklärt, und damit war die Sache auch durch. Also das war dann auch eine Sache von 2 Minuten, und dann passt das schon. Und im Nachgang von der Zusammenarbeit her, sowohl als auch, also ich habe Kontakt zu Nils, ich habe Kontakt zu seinem Team. Mit Otto Mohr ist er da ja sehr gut aufgestellt, hat ja schon Düsseldorf als Hauptsponsor unterstützt. Jetzt aktuell ist er beim HSV, und erstaunlicherweise sind beide Teams auf Aufstiegskurs. Also der Düsseldorf ist ja aufgestiegen mit Otto Mohr als Hauptsponsor, und der HSV ist auch auf Aufstiegskurs. Recht souverän. Und das ist bei ihm ja, bei dem Sponsoring ist es nicht nur, dass er Summe X gibt und dafür abgedruckt wird, sondern er engagiert sich da und hat ja auch ein Produkt, womit viele Leute sich besser fühlen und was wirklich einen Effekt hat. Und darauf setzt er ja auch in seinen Investments, dass es eben ein sinnvolles Investment ist, produktseitig und menschlich. Und er bringt sich dann auch ein, und wir sind in Kontakt. Ich kann seine Mitarbeiter jederzeit eigentlich anschreiben, ansprechen, antelefonieren. Aber es ist auch so, dass ich wie du schon gesagt hast, auch einen eigenen Kopf habe. Also wenn ich jetzt hier irgendwie drei Leute gesendet gekriegt habe, die mir hier den ganzen Tag auf der Matte stehen, dann wäre das für mich auch kein Motivationsanschub gewesen, sondern ich habe selbst eine Idee, wie ich die Marke, das Unternehmen aufbauen will, wie ich vorwärts kommen möchte und bespreche da die Kernpunkte, die Schlüsselelemente besprechen wir. Und wenn ich Hilfe brauche im täglichen Geschäft oder in einigen Elementen der Umsetzung, dann hole ich mir die Hilfe. Und die Jungs und Mädels von Automobil und von Nils werden dann nicht müde, dabei auch behilflich zu sein und ihr Bestes zu geben und mitzumachen. Von daher ist es, also wir haben jetzt nicht irgendwie, dass wir hier 4 Tage miteinander in der Woche telefonieren, sondern so wie es nötig ist, so wie es sinnvoll ist. Und von daher ist das immer sehr lösungsorientiert, zielorientiert. Das finde ich sehr angenehm.
Inwieweit, wenn du was dazu sagen darfst oder kannst, ist jetzt die Investmentsumme in dein Unternehmen geflossen? Hast du das beispielsweise jetzt auch für die Produktion, du sprachst ja, glaube ich, auch in der Höhle an, die Produktion hochzufahren, entsprechende auch Werke zu finden, die das für dich produzieren in größerer Stückzahl? Oder geht das alles ins Marketing? Vielleicht kannst du da mal so einen kleinen Einblick geben.
Also seine Investitionssumme habe ich eigentlich 1:1 übernommen als Investitionssumme in Maschinen, in Anlagen, in Werkzeuge. Da ist natürlich schon ganz schön was fällig, wenn man so ein Produkt in Masse fertigen will. Also allein die Spritzgusswerkzeuge für die Schilder kosten dann schon mehrere 10.000 Euro. Also dann ist so eine Summe auch schnell verbrannt. Und ich habe ja noch einen zweiten Investor an Bord, die MBMV, die mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, die auch mit Geld dabei sind, die mit Engagement dabei sind. Und ja, da geht schon einiges drauf. Da muss man dann auch leisten und verkaufen, um das wieder reinzuspielen.
Du sprachst die Produktion gerade an. Ich glaube, wir hatten vor einem Jahr auch schon mal miteinander gesprochen. Inwieweit hat sich da jetzt was verändert? Das heißt, du hast die Maschinen angeschafft. Wo lässt du jetzt aktuell produzieren?
Also die Fäden gehen in Schwerin zusammen. In Schwerin gibt es ein Spritzgusswerk, die auch die Montage übernehmen. Also das Produkt hat eigentlich kaum Elemente, die nicht aus Mecklenburg-Vorpommern sind. Selbst die Spritzgusswerkzeuge sind fast aus Mecklenburg, aus Nordbrandenburg. Aber da gab es in Mecklenburg niemanden, der das machen konnte.
Norden war mit ein.
Ja, ja. Mit ein bisschen gutem Willen. Ja, also das ist wirklich ein Produkt, was eigentlich von vorne bis hinten made in Germany ist. Made in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich. Und ja, das nicht zufällig. Also ich habe ja vorher auch schon ein bisschen überlegt, wie mache ich das, wie kann ich so ein Massenprodukt auf die Beine stellen und habe natürlich auch reflexartig an Südostasien gedacht, an China gedacht und habe dann da auch Kontakt aufgenommen. Und das ist aber einfach eine andere Mentalität, musste ich feststellen. Also ich hatte zu mehreren Firmen, also einem Dutzend Firmen würde ich es mal runden, Kontakt, die das machen wollen. Und ja, dann ist vieles halt in der Kommunikation erstmal kein Problem und machen wir. Aber in der Umsetzung, ja, weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, aber da ist es schon zu merken, ob man bei einer deutschen Firma ist oder bei einer chinesischen. Also es gibt sicherlich auch Ausnahmen, die habe ich aber nicht gefunden. Und es ist wirklich zu merken, bei den Unternehmen, mit denen ich jetzt hier kooperiere, dass das Qualitätsbewusstsein extrem hoch ist. Und das ist bei einem Premium-Produkt eben wichtig. Und die Lösungsorientierung ist riesig. Und die Kommunikation, was aber auch natürlich ein Riesenpunkt war, dass die Zeit gedrängt hat und dass die Kommunikation dann eben, wenn man das auf Englisch macht, Ich bin kein Muttersprachler auf Englisch, die chinesischen Kommunikationspartner in der Regel auch nicht, auch wenn ihr Englisch in der Regel sehr gut ist. Aber da driftet man dann leicht in Kommunikationsschwierigkeiten und redet irgendwie aneinander vorbei. Und wenn man dann ein Muster herstellt und dann ist wochenlang unterwegs oder dauert eben seine Zeit, bis das hier ist und dann nochmal zurück und so weiter, das zieht sich. Und da ist es was anderes, wenn man in Rostock wohnt und dann nach Schwerin fährt und das mal innerhalb von 2 Stunden alles bespricht und dann ist das Ding durch und wird auch so umgesetzt, wie man es besprochen hat. Das ist eigentlich nicht zu ersetzen. Und was mich dann erstaunt hat, ist, dass es vom Kostenfaktor her in Deutschland fast günstiger ist, insgesamt zu produzieren, als würde man es in China machen lassen.
Ja, also bei mir gehen gerade alle Lampen an und alle Daumen hoch. Wir haben auch schon vor einem Jahr darüber gesprochen, das Prinzip der Regionalität, das Prinzip der kurzen Wege, das kann man mit Sicherheit nicht auf jedes Unternehmen münzen, aber ich würde schon fast sagen, du kannst stolz auf das sein, dass du hier in MV produzierst und dann sogar noch am Ende sagen kannst, zu einem Preis, der vertretbar ist oder nicht nur vertretbar, sondern sogar noch besser ist, als wenn du die weiten Wege in Kauf genommen hast, weil, wie du selbst gesagt hast, der erste Reflex auch in Deutschland einfach aus Kostengründen ist, in China produzieren zu lassen und das umgehst du jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt und das ist doch toll, das ist doch ein riesen Ding.
Ja, freut mich auch total. Also ist auch ein cooles Gefühl, einfach zu wissen, die Leute sind hier in der Nähe und wenn es ein Problem gibt, dann sprechen wir miteinander und sind innerhalb von einer Stunde beieinander. Ja, also hatten wir auch in der Produktion zum Beispiel ab und zu, dass, wenn man sich sowas überlegt und dann in die Tat umsetzt, dass hier und da die Dinge nicht komplett so funktionieren, wie man sie vorher sich überlegt hat. Und dann gibt es einen Anruf und dann ist man eine Stunde später beieinander und löst das zusammen. Und es ist einfach alles möglich hier. Also es gibt keine Technologie, kein Problem, was man hier nicht lösen könnte. Ja, also das ist auch das, was mich erstaunt hat, dass teilweise auf kleinen Hinterhöfen hier Dienstleistungen und Technologien angewendet und angeboten werden, die ja Weltklasse sind und die Weltspitze sind. Also was zumindest ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, muss ich ehrlich sagen.
Kannst du da nochmal ein Beispiel nennen? Ist es denn das Spritzgusswerk in Schwerin oder vielleicht auch noch was dir jetzt vielleicht spontan einfällt, innovativ ist zumindest?
Ja, ein Beispiel, also erstmal mit dem Werk in Schwerin, Seelan und Utecht, um sie mal beim Namen zu nennen, die machen sowieso alles möglich. Also da Service und Umsetzung ist da wirklich super, bin ich total zufrieden. Und technologisch haben die halt auch die Dinge auf dem Schirm. Ja, also wir sprechen dann darüber, wie man verschiedene, also von der Automatisierung zum Beispiel angefangen, wenn es jetzt in der Stückzahl höher geht, haben die eben auf dem Schirm, wie man es machen könnte, oder haben ihre Experten auf dem Schirm, die kommen dann vorbei und beraten. Oder zum Beispiel in der Anfangszeit, um mal konkret zu werden, ich hatte ja schon erklärt, dass auf der Außenseite die kleinen Zähnchen, die Pantherzähne, sitzen. Und das Schild, wo diese Zähne enthalten sind, wird per Spritzguss hergestellt. Das heißt, diese Zähne, wenn man sich das wie eine Kuchenform vorstellt, müsste man jetzt halt eine Kuchenform haben, in dessen Boden kleine, ganz winzig kleine Löcher sind, sodass, wenn man den Kuchenteig reingießt, dass hinterher der fertige Kuchenboden diese Zähnchen hat. Und diese mikroskopisch kleinen Löcher und Mulden da reinzubekommen, das ist eben mit konventionellen Herstellungsverfahren nicht möglich. Jeder Fräser zum Beispiel ist dafür zu dick. Und am Ende wurde das eben gelasert. Und das mit einem Herstellungsverfahren, also mit einem Laser, den es auf der Welt nicht oft gibt. Aber es gibt ihn in der Region. Und den zu finden war eine Herausforderung, weil jetzt eben solche Experten auch, die investieren ja nicht viel in Marketing, also zumindest hing das hier nicht an der Litfaßsäule, dass es diesen Laserexperten hier irgendwo gibt, sondern wir mussten schon aktiv suchen, aber wir haben ihn gefunden und so ist es dann eben, dass es eigentlich für alle Gewerke, die man so braucht, auch in der Region Experten gibt, nach meiner Erfahrung. Und das hat mich schon ein bisschen erstaunt.
Coole Sache. Also ich wiederhole mich gern, was wir vor einem Jahr schon gesagt haben, die Leute, die hier Wirtschaftsförderung in MV betreiben und ja, da den Überblick haben, die schreien jetzt wahrscheinlich Hurra, wenn man sowas hört. Hat man natürlich nicht in allen Branchen, muss ja auch nicht, aber es ist ja, und das hast du mir damals schon beantwortet, mehr hier los in der Start-up-Szene, als man vielleicht nach außen mitunter denken mag. Ne? Es gibt viele junge, kreative Köpfe und das wird auch gefördert vom Land und vom Bund. Und ja, vielleicht, jetzt haben wir viel über das Invest gesprochen, jetzt haben wir viel über die Herstellung gesprochen. Natürlich ist jetzt auch nochmal wichtig die Frage, was denn dann vorne bei rauskommt. Sprich, vorhin kam von mir die Frage, wie es mit Umsätzen aussieht, wie hat sich das entwickelt. Vielleicht kannst du da nochmal einen Satz sagen. Bist du jetzt, wo bist du zu finden? Nur in deinem eigenen Online-Shop bist du noch woanders zu finden? Wo kann man Pentagrip dann auch kaufen?
Also Pentagrip sollte man natürlich auf pentagrip.de kaufen.
Werbeveranstaltung.
Aber auch auf anderen, also ich arbeite auch mit 11 Team Sports zum Beispiel zusammen. Vereinsexpress.de, da kann man die Schoner auch kaufen. Also 11 Team Sports ist ein großer Online-Shop, die auch stationär ihre Shops, Flagship-Stores haben. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber über 20 auf jeden Fall in Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien. Das war halt auch wichtig, dass man einfach vor Ort vielleicht mal die Schoner anprobieren kann. In den großen Zentren, in den großen Städten. Und ja, da kann man das alles bekommen.
Inwieweit hast du jetzt in den letzten halben, dreiviertel Jahr da auch einen großen Sprung gemacht? Hat dir das Invest auch einen Boost gegeben?
Ja, also einen Boost natürlich, weil mit der Ausstrahlung bin ich ja erst an den Markt gegangen. Von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, wie groß der Sprung dann war, weil vorher war ja nichts. Aber die Ausstrahlung war im April, ich weiß gar nicht, ob noch Lockdown war zu der Zeit, aber kurz danach vielleicht. Von daher war das doch die letzten Monate ja schon stark von der Corona-Situation geprägt. Aber zu dieser Zeit muss ich sagen, hat es uns fast den Hintern gerettet, weil wir hatten vorher natürlich eine Mengenplanung gemacht und was erwarten wir, was können wir erwarten und so weiter und schöne bunte Zahlen aufgemalt. Und dann kam die Ausstrahlung. Und mit der Ausstrahlung haben wir eigentlich genau diese Zahlen erreicht. Also ziemlich genau das verkauft, was wir uns vorgenommen hatten.
Wie viel waren das ungefähr so?
Tausende, ja. Also ich würde es dir sagen, ich weiß es ehrlich nicht mehr. Wir haben vorher die Planung ohne Corona gemacht. Also wir haben überlegt, was würden wir unter normalen Umständen verkaufen. Dann kam der Lockdown und dann haben wir das verkauft, was wir uns vorgenommen hatten, und haben dann eine Analyse bekommen später von den Jungs und Mädels von 11 Team Sports, die gesagt haben, unter normalen Umständen hätten sie das Fünffache verkauft. Und dann hätten wir natürlich Probleme gekriegt, weil das Fünffache zu verkaufen von dem, was man geplant hat, dann wären wir über Monate hinweg lieferunfähig gewesen. Und das ist dann ja eigentlich ein größeres Problem, als zu wenig zu verkaufen. Also nur fast nur online zu verkaufen und dann nicht lieferfähig zu sein, das ist eigentlich ein Albtraum. Und von daher hat es uns in dem Moment eigentlich fast den Hintern gerettet. Und jetzt den Sommer über lief es ja relativ normal. Der Fußballbetrieb wurde ja wieder aufgenommen. Dann war es auch zu merken. Natürlich ist nach der Ausstrahlung, nach dem Hype, sind wir erstmal in ein Tal gerutscht, was die Verkäufe angeht. Aber seitdem ging es eigentlich stetig bergauf. Jetzt zum Schluss waren wir fast wieder auf Ausstrahlungsniveau. Dann war ja vor 2 Wochen der nächste Lockdown. Ja, ja. Und das ist schon zu merken. Also da ist jetzt ein Cut drin, ja. Und die Verkaufszahlen sind je abgebrochen.
Wieder aufgrund Amateursport sicherlich auch.
Genau.
Fällt das für euch, für dich?
Genau, also ja. Wir brauchen ja die Amateure, an die verkaufen wir ja. Und wenn einfach kein Fußball gespielt werden darf, dann kauft sich auch niemand Schienbeinschoner. Mhm. Von daher sind die Verkaufszahlen da dann wieder runtergerutscht. Aber finanziell mache ich mir da keine Sorgen. Also da sind wir gut aufgestellt mit der MBMV als starken Partner und können ja auch die Erfolge nachweisen. Von daher, da ist genug Geld, um zu überleben. Aber es ist natürlich schade, so eine Situation, wenn man sieht, es funktioniert und die Leute finden es geil und das Produkt kommt gut an und dann, naja, darf man halt nicht mehr. Das ist schade, aber genau, hoffen wir einfach, dass es demnächst wieder weitergeht.
Absolut, das hoffen viele Branchen. Und aber es ist auf jeden Fall so, dass du dich jetzt, als wir vor einem Jahr gesprochen haben, warst du ja immer noch nicht so richtig angekommen im Sinne, weil du hast das Produkt noch nicht auf dem Markt gehabt, du wusstest noch nicht auf die Resonanz, du hast zwar immer gehofft, dass es funktioniert. Würdest du sagen, das ist mein Business, das funktioniert und davon kann ich vor allen Dingen auch gut leben?
Ja, also es funktioniert, das Produkt funktioniert. Es gibt natürlich Verbesserungsmöglichkeiten, ansonsten könnte ich mich auch schlafen legen. Also natürlich habe ich Ideen, was man noch machen kann, aber grundsätzlich funktioniert es. Die Leute sind zufrieden, die Bewertungen sind gut, das Feedback ist sowohl von den Kunden als auch von 11 Team Sports eigentlich ziemlich durchweg positiv. Von daher ist das ein guter Start gewesen. Und die Aufgabe besteht jetzt eigentlich hauptsächlich darin, nach vorne zu gucken und eigentlich das zu machen, worauf ich immer Bock habe, nämlich neue Produkte zu entwickeln und neue Ideen zu generieren und zu lauern, was man denn noch so anstellen kann. Und ja, eigentlich ideal, die Situation für mich macht gerade Spaß.
Cool. Ihr habt Umsätze, ihr habt ein bisschen Working Capital, wie man dann sagen könnte. Du bist beweglich und du bist ja von Hause aus Ingenieur, dass du so ein Stück weit weiterentwickeln kannst, tüfteln kannst. Kannst du da nochmal einen Ausblick geben? Das ist wahrscheinlich noch streng geheim alles, aber du hättest, hast ja eben gesagt, Ideen, wie du vielleicht auch noch andere Produkte oder ähnliche Produkte oder Weiterentwicklungen von dem aktuellen Schienbeinschoner präsentierst.
Ja, also jetzt das nächste streng geheime Produkt sind Socken. Also ich bin gerade dabei, Socken zu entwickeln. Und das ist gerade so ein Trendthema, würde ich sagen. Also es kommt hoch, dieses Thema von Socken. Das ist ja auch sinnvoll. Es gibt ja seit Jahrzehnten die Fußballschuhe mit den Stollen drunter, in denen man dann guten Halt findet auf dem Platz. Und seit ein paar Jahren geht der Trend dahin, dass man dann auch erkannt hat, dass man in den Schuhen dann idealerweise auch nicht rutschen sollte. Deswegen tragen viele Fußballer inzwischen Socken mit so Gumminoppen. Also man kennt das ja auch von kleinen Kindern. Dasselbe Prinzip eigentlich an den Socken. Und damit hat man einen besseren Halt in den Schuhen. Und das ergänzt ja das Produkt der nicht rutschenden Schienbeinschoner ganz gut, die nicht rutschenden Socken. Und da gibt es so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, die bei den Produkten, die aktuell verfügbar sind, verbesserungsfähig sind. Und an denen arbeite ich gerade. Und das wird das nächste Produkt werden. Ja, das fetzt das irgendwie, ja, cool. Sich zurecht zu tüfteln.
Ja, schön. Und auch da wird es wieder vielleicht technische Hürden geben. Damals, wo du in deiner noch immer kleinen Werkstatt hier saßt und überlegt hast, wie könntest du ein Problem lösen? Ja, ein Problemlöser. Und dann wünsche ich dir auf dem Weg alles, alles Gute. Ich bin gespannt. Vielleicht bleiben wir sogar in Kontakt und ich komme noch mal in einem Jahr her und nehme dann Teil 3 mit Hannes Miro auf und seinem rutschfesten Schienbeinschoner Pentagrip, seiner Firma, seinem Startup Pentagrip. Erstmal Hannes Miro, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir. Ja, hat mich auch sehr gefreut.
Der Podcast mit Unternehmer Hannes Miro ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unserem Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt wollte ich darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns jedenfalls sehr freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.